Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat eine neue Eskalationsstufe im Nahostkonflikt eingeleitet. Die Dimensionen der dabei ausgeübten Gewalt haben auch die Vorstellungskraft vieler Experten übertroffen. Israel reagiert seitdem mit einem massiven Militäreinsatz und hat als Operationsziel nicht weniger als die vollständige Vernichtung der Hamas und die Befreiung aller Geiseln angegeben. Die Hamas wurde und wird nicht nur von islamischen Ländern, insbesondere vom Iran, unterstützt, dessen Hisbollah-Miliz Israel aus dem Südlibanon bekämpft, sondern indirekt auch von der UNO und der EU durch Zahlungen und Hilfslieferungen etwa an die Fatah, die aber halt oft leider bei der Bevölkerung gar nicht ankommen. Und durch die Houthi-Rebellen könnte Israel nun in einen mehr als nur Zwei-Fronten-Krieg geraten. Dazu haben wir eine ausgewiesene Nahost-Expertin eingeladen. Sie wuchs unter anderem in Jordanien auf, studierte Recht und Arabistik und schrieb ihre Doktorarbeit über die Konfliktparteien im Nahen Osten. Als ehemalige österreichische Außenministerin verfügt sie über ausgezeichnete internationale Verbindungen. Herzlich willkommen, Karin Kneißl.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie kommen gerade aus dem Libanon zurück. Wie beurteilen Sie die aktuelle strategische Lage dort und in Gaza?
Im Libanon ist an sich keine besondere Spannung in Beirut selbst zu merken. Also ich war nur in der Hauptstadt Beirut. Ich habe die letzten 2 Jahre im Norden des Libanons gelebt, nachdem ich die Europäische Union verlassen musste und konnte dort circa 18 Monate leben. Und in Beirut selbst ist an sich geht das Leben relativ normal weiter. Es ist auch unverhältnismäßig viel los auf den Straßen, weil doch viele aus der millionenstarken Diaspora jetzt zu den Feiertagen bei ihren Familien sind. Im Süden, ja, da kommt es jetzt seit Mitte Oktober zu fast täglichen Grenzübergriffen beider Seiten. Es wurden von der Hisbollah mehrfach Angehörige der israelischen Streitkräfte ins Visier genommen. Von der israelischen Seite gab es mehrfach Tötungen von Journalisten, aber auch Zivilisten in südlibanesischen Dörfern. Im Großen und Ganzen sagt ihnen jeder, mit dem sie sprechen, wir sind an keinem Krieg interessiert. Und so ist an sich auch die Stimmung im Land. Also dieses Land ist oft genug durch israelische Invasionen durchgegangen. Und es gibt an sich kein Interesse an einer offenen Auseinandersetzung mit Israel.
Was die Welt am 7. Oktober beim Überfall der Hamas auf Israel bezeugen musste, war in seiner Gewalt auch gegen Frauen, Kinder und sogar Säuglinge sowie von seiner ausufernden sexuellen Gewalt, von einer kaum zu beschreibenden Grausamkeit. Ist das jetzt ein Freiheitskampf oder spricht die Qualität der Gewalt nicht auch für einen viel tiefer sitzenden Vernichtungswillen? Und wie wird diese Hypothese in der islamischen Welt selbst aufgenommen?
Ich würde es dahingehend vielleicht jetzt einmal einschätzen, das, was an Gewalt in den letzten Jahren beispielsweise auch in Syrien verübt wurde. Wir wissen gar nicht, was in verschiedensten Dörfern passierte, weil hier ist eine Gewalt unter anderem durch europäische Staatsangehörige, die im Zuge verschiedenster Sponsoren, die aus welchen Staaten auch immer kamen, also das waren junge Menschen oder auch nicht mehr ganz so junge, die einfach im Namen einer Ideologie loszogen. Und ich würde mal sagen, dass das, was in Syrien in den letzten 12 Jahren vor sich ging, und das war ein grausamster Stellvertreterkrieg, mir sind nur einige ganz besondere Gräueltaten bekannt, beispielsweise jene von Palmyra, wo der damalige Leiter der archäologischen Forschungen unter grausamsten Umständen gefoltert, getötet und dann seine Leiche aufgehängt wurde. Das Morden beispielsweise in Palmyra hat erst dank des Eingreifens der russischen Armee ein Ende gefunden. Also wir wissen gar nicht, was alles in Syrien passierte. Und daher hier jetzt eine Einteilung von neuer Gewalt oder wie auch immer zu machen, ich würde sagen, ist nicht besonders zielführend. Es geht seit den 1930er Jahren eine Tragödie vor sich, die beispielsweise 1937 durch den damaligen Vorsitzenden einer parlamentarischen Kommission der Briten, Lord Peel, dahingehend formuliert wurde, es müssen sämtliche Feindseligkeiten eingestellt werden und vor allem, es muss der Siedlungsbau der jüdischen Seite eingestellt werden. Also ich spreche vom Juli 1937, das war 11 Jahre vor der Staatsgründung Israels. Aber die Landnahme, die fortgesetzte Expansion, der Siedlungsbau als solcher, ist zweifellos eine Krux. Und mittlerweile haben ja auch die US-Behörden viele der Siedler, die in der Westbank äußerst brutal gegen die ansässige Bevölkerung vorgehen, auf schwarze Listen gesetzt, sodass sie nicht mehr in die USA reisen können. Das heißt, wenn wir jetzt hier Gewalt gegen Gewalt in irgendeine Form des Vergleichs stellen würden, das bringt nichts.
Ich würde gerne trotzdem etwas tiefer blicken. Es gibt einmal die politische Dimension, aber auch eine religiöse. Der Koran fordert in den Schwertversen, etwa Sure 9, Vers 5, die Ungläubigen zu bekämpfen, sie zu töten und sich ihr Land, ihre Frauen und ihr Hab und Gut anzueignen, wenn sie nicht zum Islam konvertieren. In Sure 9, Vers 29 heißt es, kämpft gegen diejenigen aus dem Volk der Schrift, also gemeint sind Juden und Christen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Einige Hadithe, etwa bei Al-Bukhari, glorifizieren gar den Vernichtungsendkampf gegen die Juden. Ich selbst habe auch in einem islamischen Land gelebt und dort viel Antijudaismus vorgefunden. Ist hierin nicht vielleicht auch eine zentrale Problematik bei der Suche nach einer Friedenslösung zu sehen? Und wie könnte man dem begegnen?
Ich weiß, wo sie in der islamischen Welt gelebt haben, weil zwischen Senegal und Malaysien bestehen Welten. Ja, also das sind wirklich andere Planeten, in denen man sich bewegt. Und wenn Sie jetzt von der arabisch-islamischen Welt sprechen, auch dort haben wir sehr, sehr starke Unterschiede, was den Umgang, das Leben mit der jüdischen Bevölkerung anbelangt. Also ich möchte jetzt hier in keiner Weise irgendetwas rechtfertigen, aber nachdem Sie einzelne Suren zitieren, vielleicht nur als kurzen Gegeneinwurf zu dem Ganzen. Wo fanden deutsche, österreichische, französische Juden Unterschlupf, als sie nicht nach Großbritannien und in die Schweiz reisen durften? Das waren islamische Gesellschaften wie jene der Türkei und Ägyptens. Also es haben in Ägypten und in der Türkei in den 1940er Jahren Hunderttausende europäische Juden Unterschlupf gefunden. Das nur als Gegeneinwurf. Aber ich glaube, auch diese Debatte bringt uns nicht sehr viel weiter, weil wir haben mittlerweile auch eine ganze Reihe von Business-Abkommen, ja, nennen wir es einmal ganz banale Geschäftskontakte, wo beispielsweise große Firmen Israels mit Klienten in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Bereich der Sicherheitstechnologie zusammenarbeiten. Wie weit diese Geschäfte der Israelis jetzt mit ihren Partnern in den Emiraten noch weitergehen werden, nachdem sich ein Teil dieser Sicherheitstechnologie doch als nicht so erfolgreich erwiesen hat, wird sich weisen. Aber ich glaube auch, dieses eine Argument, das Sie in Ihrer Frage eingebracht haben, zieht nicht ganz, wenn man sieht, wie viel an Geschäftskontakten bereits funktioniert. Und ich darf auch hier ganz kurz darauf etwas hinweisen, was ich seit Oktober mehrfach tue und sich in der Zwischenzeit auch etwas herumgesprochen hat. Es war die israelische Regierung, es war der Chef des Mossad, der darauf drängte, dass Gelder beispielsweise aus dem Emirat Katar an die Hamas Cash abgeliefert werden, um den Wohlfahrtsstaat dort nicht zu gefährden. Also Geschäftskontakte funktionieren immer.
Es gibt ja in Israel 1 bis 1,5 Millionen muslimische Araber, die friedlich mit der jüdischen Mehrheit zusammenleben, ihre Kinder auch auf israelische Schulen schicken und andererseits aber die Menschen in Gaza, die Israel bekämpfen und vernichten wollen. Hat das vielleicht gar nichts mit der Existenz Israels als Staat zu tun, sondern gibt es auch einen antijüdischen Rassismus seitens bestimmter muslimischer Kreise und Verbände?
Der Alltag der israelischen Araber ist ein äußerst mühsamer Alltag. Ja, sie sind Bürger zweiter Klasse. Das friedliche Zusammenleben ist nicht so rosig, wie Sie das in Ihrer Frage darstellen. Ich habe in Israel 2 Jahre gelebt und zwar zu einem Zeitpunkt, als der Alltag noch um vieles leichter war, weil es noch keine Mauer gab, weil auch nicht die Gewalt der zweiten und vielleicht auch dritten Intifada, die hier stattfindet, war. Ich habe in den 1984, 85 und 88 an der Hebräischen Universität in Jerusalem studiert und die Alltagsstimmung und auch der Umgang miteinander war zum damaligen Zeitpunkt ein völlig anderer als dann ab dem Jahr 2000. Und die Situation ein Vierteljahrhundert später, eine Generation von Ausweglosigkeit, ist eine völlig andere. Und ein Meir Kahane, eine Gush Emunim, die sozusagen noch als ein Gott sei bei uns in den 80er, 90er Jahren von allen Seiten behandelt wurden, gilt heute als zu moderat aus Sicht der aktuellen Siedlerschaft. Also hier hat sich verdammt viel geändert innerhalb der letzten 25, 30 Jahre.
Die USA und Russland, beziehungsweise davor die Sowjetunion, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Stellvertreterkriege geliefert, zuletzt in Syrien. Nun gibt es Stimmen, die behaupten, Russland hätte bei dem Angriff der Hamas auf Israel seine Finger im Spiel gehabt. Halten Sie das für realistisch? Und welche Rolle spielt Russland im aktuellen Nahostkonflikt?
Diese Stimmen, die Sie meinen, ja, das ist beispielsweise Frau Strack-Zimmermann, die doch behauptet hat, es war der Geburtstag des russischen Präsidenten und deswegen hat Russland seine Finger im Spiel. Also ich kann mit einer solchen Logik nichts anfangen.
Was wäre nun aus Ihrer Sicht die stabilste und dauerhafteste Lösung für einen Frieden und für Koexistenz in der Region?
Ich verfasste meine Dissertation an der Hebräischen Universität in Jerusalem mit dem Titel Der Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten. Und das ist das Um und Auf. Wir haben nämlich keine Staatsgrenzen Israels. Israel hat zu keinem Zeitpunkt sein Staatsgebiet festgelegt. Und da fängt es an, wenn man mit der Tora als Grundbuch arbeitet. Das war die große Kritik des ermordeten israelischen Premierministers Yitzhak Rabin, der ganz klar das Konzept der Benedat Israel, also des säkularen Staatswesens Israels, mit klaren Grenzen verfolgte. Und dem gegenüber steht das Israel der Siedler, es steht das Israel der Likud und der nationalreligiösen Parteien, die mittlerweile die breite Mehrheit der israelischen Bevölkerung stellen und eben seit mittlerweile 25 Jahren die Regierungen dominieren. Wenn dort das Konzept ist, wo immer die jüdischen Stämme vor 3000, 4000 Jahren siedelten, dort ist ein territorialer Anspruch gegeben, dann kann es keinen Frieden in der Region geben. Das heißt, es muss zuerst eine ganz klare territoriale Lösung her und Israel muss sein Staatsgebiet gemäß des internationalen Rechts auch definieren. Und das hat Israel von Anbeginn des Teilungsplanes 1947, es gab damals noch kein Israel, der jüdische Staat wurde im Mai 48 proklamiert, aber es gab die Zionist Agency, aus der dann eben der Staat hervorging. Und die nahmen den Teilungsplan an in dem Wissen, dass sie ihn nicht respektieren werden, sondern es wurden ab 1948 Territorialerweiterungen militärisch durchgeführt. Ich habe meine Dissertation dank der Archive in Israel dahingehend führen können, dass ganz klar aus der Korrespondenz zwischen beispielsweise Ben-Gurion, dem ersten israelischen Premierminister, und Abba Eban, er war damals junger israelischer Diplomat, also dieses eben erst gegründeten Staates, und Vertreter bei den Vereinten Nationen. Und ich darf zitieren aus einer Depesche, die mich damals besonders interessierte. Abba Eban schrieb an Ben-Gurion, ich werde hier in den Korridoren der UNO ständig auf unser Staatsgebiet angesprochen und auf Grenzen, wo denn die militärischen Waffenstillstandslinien sein werden. Und Ben-Gurion schrieb darauf zurück an Abba Eban, kein Wort über unsere Grenzen. Diese Grenzen werden ausschließlich militärisch bestimmt werden, also aufgrund von militärischer Eroberung. Und von Anbeginn war ein jüdisches Gemeinwesen auf territoriale Expansion begründet. Und das hatte von Anbeginn ein Riesenproblem unter der ansässigen Bevölkerung. Also solange Israel nicht klar definiert, wo seine Grenzen sind, solange kann es auch keinen Frieden geben.
Sagt die Nahost-Expertin und ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißl. Vielen Dank, Frau Kneißl, für Ihre Einblicke.
Bitte, gerne.